Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Wir sprechen heute über den Tod von Hollywood-Star Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa. Am 26. Februar wurde das Paar teilweise schon mumifiziert in seiner Villa in Santa Fe aufgefunden. Unter welchen rätselhaften Umständen sie starben, darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Anja Reichelt.
Bevor wir aber auf diese mysteriöse Geschichte eingehen, schauen wir erstmal, was sonst noch in der Welt der Promis los war. Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, eigentlich sollten gerade die Frühlingsgefühle richtig losgehen, aber bei Schauspielerin Sonja Gerhardt sieht es in der Liebe leider anders aus. Der Kudamm-Star ist nämlich wieder frisch Single. Erst im November letzten Jahres hatte sie bei der Bambi-Verleihung ja ihre Liebe mit dem Musiker Chris de Serendi öffentlich gemacht und jetzt ist schon wieder alles vorbei.
Super schade, denn die beiden wirkten wirklich sehr glücklich und auch sonst sah es nach einem Happy End aus. Sie hatten ja schon einen gemeinsamen Freundeskreis aufgebaut, sie sind um die Welt gereist, sie kannten die jeweiligen Familien, aber irgendwie scheint da jetzt was vorgefallen zu sein. Plötzlich hat die 35-Jährige nicht nur alle Paarfotos gelöscht, sie hat ihn sogar blockiert. Also das muss ja schon mal was heißen. Und hat unter einem ihrer letzten Selfies geschrieben, 35 Single for a Reason. Oh, oh. Also ich finde, das klingt, als ob sich der Musiker die ein oder andere Sache geleistet hat. Aber dafür kann Sonja Gerhardt jetzt den Frühling ohne weitere Altlasten genießen. Und eigentlich ist das doch viel, viel besser.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, Babsi. Ich glaube auch, dass Frühling die beste Zeit ist, um Single zu sein. Und das hat sich jetzt vielleicht auch die ehemalige RTL-Moderatorin Jana Azizi gedacht. Denn die hat jetzt auch ganz überraschend ihr Eheaus verkündet, nach gerade mal 18 Monaten. Sie war seit rund 3 Jahren mit dem Profisportler Johann Ackermann zusammen und vor allem ihre Liebe zum Sport verband die beiden immer so. Aber am Schluss hat das wohl nicht für eine gemeinsame Zukunft gereicht. Ihr Ex zeigt sich schockiert und meinte nur, das sei alles unfassbar für ihn. Harmonisch klingt auf jeden Fall anders.
Ja, ich glaube auch. Er sieht das ein bisschen anders als sie. Aber lass uns noch über unser Lieblingsthema sprechen. Ich glaube, da kam niemand vorbei. Meghan, die Herzogin von Sussex. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt irgendwie den Arm nehmen will oder nur den Kopf schütteln kann, was unsere Herzogin da immer fabriziert. Jetzt ist ja endlich ihre heiß ersehnte Netflix-Doku With Love, Meghan erschienen. Und hier versucht Meghan auf normale Hausfrau zu tun. Aber das ist leider mal gar nicht so authentisch. Das fängt schon beim Haus an, was ja nicht mal ihr wirkliches Zuhause ist, bis hin zu der perfekten Dekoration und ihren Outfits im Wert von 150.000 Euro. Alles ist irgendwie künstlich und over the top. Und noch dazu kommt, dass jede Folge wirklich sehr, sehr langweilig ist.
Davon kann man sich selbst auch überzeugen auf TikTok und Instagram. Da kursieren ja auch schon weltweit unzählige Filmchen und Memes, wo sich über Meghan lustig gemacht wird. Sie teilt da wirklich absurde und unpraktische Haushaltstipps. Der Obstteller für ihren Sohn Archie und ihre Tochter Lilibet ist zum Beispiel so aufwendig kreiert, wofür keine normale Mutter Zeit hätte, glaube ich. Dann lässt sie Tee aus Kräutern abkühlen und verkauft das dann als Neuerfindung. Dann spricht sie auch immer so belehrend und sagt, es würde ja nicht viel kosten, einen Blumenstrauß schön zu arrangieren. Sie selbst hat dann aber mal eben einen 150-Dollar teuren Strauß in der Vase stehen. Sie sagt auch, in Wohnungen könnte man ja toll Gemüse anbauen. Dazu bräuchte man ja nicht wie sie einen großen Garten. Und als letztes Mittel versucht sie dann auch noch nahbar zu wirken und sagt immer mit traurigem Blick, ich war ein Schlüsselkind, ich wuchs mit viel Fastfood und Mikrowellenessen auf.
Ja, und das nimmt man ihr wirklich gar nicht ab. Und auch sonst ist es so wenig originell. Also es gibt irgendwie gar keine eigenen Rezepte. Alles wirkt von anderen Shows auch abgekupfert. Viele werfen mir ja auch vor, dass sie eigentlich diese Show von Pamela Anderson komplett nachgemacht hätte. Und ich glaube leider, auch wenn sie vielleicht dachte, das wäre jetzt ihr Neuanfang, sie hat sich damit gar keinen Gefallen getan. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Meghan sich als nächstes ausdenkt.
Ich auch. Ja, wir sprechen heute über den Tod von Hollywood-Star Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa. Die beiden sind am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden worden. Und bis heute gibt ihr Tod Rätsel auf. Und genau darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Anja Reichelt. Wir nehmen die Folge am 12. März auf. Es können sich also noch neue Erkenntnisse entwickeln. Wir sprechen jetzt aber erstmal über den aktuellen Stand der Dinge. Und daher erstmal herzlich willkommen, liebe Anja. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Lilly. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Anja, wir haben es schon gehört. Der Tod von Gene Hackman gibt Rätsel auf. Und das, obwohl er im stolzen Alter von 95 Jahren verstorben ist. Aber mit ihm im Haus wurde ja auch seine Frau tot aufgefunden. Und die ist nur 65 Jahre alt geworden. Und auch sonst gab es sehr viele seltsame Umstände rund um den Tod der beiden. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal mit dir über Gene Hackman an sich sprechen. Vor allem jüngeren Hörern und Hörerinnen wird der Name vielleicht nicht mehr ganz so viel sagen. Dabei ist er ja eine richtige Hollywood-Legende. Erzähl uns doch bitte mal, was ihn so groß gemacht hat.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch erst zarte 51. Das heißt, ich kenne ihn jetzt auch nicht von Anfang an. Also seinen ersten Oscar hat er ja schon bekommen. Mit der Figur des unkonventionellen Drogenfahnders Popeye in The French Connection 1971. Ich kenne ihn tatsächlich aus Clint Eastwoods Western Erbarmungslos 1992 und den kann ich wirklich auch jedem jungen Menschen ans Herz legen. Dieser Film ist grandios. Der alte Clint Eastwood, der den auch schon ein bisschen älteren Gene Hackman da wirklich zum absoluten Weltstar gemacht hat. Der coolste Cowboy der Leinwand und eben ein ganz anderer Western. Ein sehr düsterer, sehr realistischer Western. Also eigentlich waren sie da mit ihrer Zeit voraus, wie man jetzt heute ja sieht mit Yellowstone, dass man Western ganz anders erzählen kann. Und Erbarmungslos ist wirklich so der erste in dieser Reihe, der eben nicht nur diese heile Westernwelt geschildert hat. Und mit seiner Charakterschauspielerei wird er immer unvergessen bleiben.
Und ich glaube, er war auch einfach nie dieser typische Sunny Boy oder das Love Interest, sondern er hatte einfach auch immer diese raue, bisschen mysteriöse Art auch.
Genau, also Authentizität ist da das Stichwort und harte und zynische Charaktere. Man merkt es ja auch an den Menschen, die sich geäußert haben nach seinem Tod. Clint Eastwood, Robert De Niro, also alles Leute, die sie von ihm gelernt haben, teilweise mit ihm zusammengearbeitet haben. Und er hat da wirklich, er war da stilbildend für diese Art von Darstellung.
Ja, er hinterlässt auf jeden Fall ein großes filmisches Vermächtnis und dafür ist er ja auch bei den Golden Globes 2003 ausgezeichnet worden für sein Lebenswerk und dabei hat er auch gesagt, ich wollte nie etwas anderes sein als ein Schauspieler und das hat er auf jeden Fall geschafft. Aber wie sah es denn mit seiner Frau aus? Für was ist sie bekannt?
Seine Frau Betsy Arakawa stammt aus Japan. Sie selbst wurde aber in Hawaii geboren. Sie ist auch musikalisch talentiert und künstlerisch. Sie lernte früh Klavier spielen, trat mit Orchestern auf und hatte dann lange immer wieder Engagements als Pianistin. Sie ist dann aber zum Studium nach Kalifornien gekommen und hat dort Sozial- und Kommunikationswissenschaften studiert. Und witzigerweise, neben ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin, arbeitete Arakawa Mitte der 80er Jahre in einem Fitnesscenter in Los Angeles. Ich meine, man muss ja auch damals schon, musste man Geld verdienen, auch im Studium und auch als Pianistin, da wurde man auch nicht so hoch bezahlt. Und da hat sie tatsächlich ihren späteren Ehemann Gene Hackman kennengelernt. Der war zwar zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner ersten Frau Faye Maltese verheiratet, aber sie lebten schon getrennt und die beiden haben sich dann ineinander verliebt und nach 7 Jahren Beziehung heirateten sie dann im Dezember 1991.
Und was ist dann so mit der Ehe gekommen? Hat Arakawa dann noch als Pianistin gearbeitet oder hatte sich dann ganz auf die Ehe fokussiert?
Das ist natürlich immer so, wenn dann doch deutlich jüngere Frauen einen großen Hollywood-Star kennenlernen. Ehrlich gesagt hören sie dann sehr oft auf zu arbeiten. Sie hat dann zunächst mit einer Partnerin ein Geschäft für Bettwäsche und Einrichtungsgegenstände gegründet und hat dann aber später sich hauptsächlich darum gekümmert, ihren Mann zu unterstützen, was ja dann auch wirklich immer nötiger wurde. Das hat jetzt auch ein Freund des Schauspielers gegenüber der New York Times nochmal geschildert. Also Tom Allen, der war über 20 Jahre mit Hackman befreundet und erinnert sich, dass Hackmans Frau nicht nur die Kontakte zu den Freunden
gepflegt hat, sondern auch seine Romane abgetippt hat, die er ja noch mit der Hand schrieb. Da war er doch noch old school. Sie hat seine Medikamente kontrolliert, seine Ernährung überwacht. Tom Allen erinnert sich dann sogar an ein Treffen im Januar 2020, als er ihn zu seinem 90. Geburtstag in Florida besucht hat. Und da hätte die Betsy dem Gene sogar noch Wasser in den Wein gekippt, damit er nicht zu viel Alkohol zu sich nimmt. Also sie hat sich wirklich dann liebevoll um ihn gekümmert und dadurch, ja, war sie dann auch ausgelastet.
Es ging ja jetzt auch einige Bilder um die Welt, die Gene Hackman zeigten, wie er zuletzt aussah. Und man muss sagen, er wirkte schon wirklich sehr gebrechlich. War das jetzt vor allem das Alter oder war er auch krank?
Er war krank, aber vor allem war es weniger eine körperliche Krankheit als eben diese Alzheimer-Erkrankung, die immer weiter fortgeschritten ist. Und deswegen lebte er auch mit seiner Frau seit der Pandemie sehr zurückgezogen. Also natürlich hatte er auch Herzprobleme. Das ist ja in dem Alter auch nichts Ungewöhnliches. Aber das vorherrschende Symptom war eben seine Alzheimer-Erkrankung. Und da muss man jetzt auch den Grund letztendlich für diesen tragischen Tod sehen, weil sich dieses Paar sehr zurückgezogen hat aufgrund dieser Alzheimer-Erkrankung von Gene Hackman.
Hatten die beiden denn Kinder, die vielleicht noch Kontakt hätten haben können?
Nein, sie hatten keine gemeinsamen Kinder und er hat 3 erwachsene Kinder aus dieser ersten Ehe eben mit der Faye, die Töchter Leslie und Elizabeth und sein Sohn Christopher, die lebten aber alle weit weg von ihren Eltern in Kalifornien.
Okay, also es deutet sich schon ein bisschen an, dass sie wirklich sehr zurückgezogen gelebt haben. Und jetzt kennen wir ja auch schon ein bisschen das Leben der beiden. Jetzt müssen wir leider auch darüber sprechen, wie sie starben. Wie ging es denn los mit den großen Fragezeichen? Wie wurden die beiden aufgefunden?
Also die neuesten Erkenntnisse sind jetzt, dass ganz ursprünglich der Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma sich an dem Haus gemeldet hat, beziehungsweise bei der Polizei dann gemeldet hat, weil er 2 Leichen in dem Haus meinte, gesehen zu haben. Also er hatte vielleicht doch irgendwie von außen Zugang gehabt oder hatte einen Schlüssel, das weiß man alles nicht so genau. Aber als die Ermittler dann eintrafen, stand die Haustür des 3-Millionen-Anwesens offen. Der leblose, teils schon mumifizierte Körper von Hackman lag im Eingangsbereich und die Leiche seiner Frau Betsy war im Badezimmer im Obergeschoss. Und auch ganz tragisch, einer der 3 Hunde des Paares wurde dann tot in einem Wandschrank entdeckt und zwar nur wenige Meter von Betsy entfernt. Die zwei anderen Hunde haben überlebt. Und überall verstreut fanden sich Pillen und Medikamente.
2 Menschen und ein Hund sind also tot. Da ist es erstmal naheliegend, bei so einem unwahrscheinlichen Zufall nicht von einem natürlichen Tod auszugehen. Und ich glaube, die ersten Spekulationen gingen daher auch in eine ganz bestimmte Richtung, oder?
Genau, es sah so ein bisschen nach gemeinschaftlichem Suizid aus, was natürlich aber an sich auch wieder sehr unwahrscheinlich war, weil sie ja erst 65 war. Also wenn jetzt beide über 90 gewesen wären, das gibt's ja doch leider immer mal wieder, dass man sich dann gemeinsam das Leben nimmt. Aber da war schon von vornherein auch ein Zweifel an dieser Darstellung. Aber es war eben tatsächlich so schwierig, da diese, ja, muss man einfach so aussprechen, Verwesung schon so weit fortgeschritten war, die Todesursache zu analysieren. Weil du fängst dann an, zum Beispiel mit Hautproben, und das kannst du dann schon gar nicht mehr in so einem fortgeschrittenen Stadium so gut analysieren. Deswegen hat dann letztendlich nur wirklich die letztendliche Autopsie Licht ins Dunkel gebracht.
Du hast jetzt den Autopsiebericht angesprochen, der hat einiges Licht ins Dunkel gebracht. Was hat der denn ergeben?
Ja, also es wurde dann eben sehr schnell klar, dass die Betsy bereits am 8. Februar an einem Hunter-Virus-Pulmonalsyndrom verstorben war. Und zwar, also haben wir wahrscheinlich alle hier noch nie gehört, ist hier auch in unseren Regionen noch viel seltener als dort. Es ist dort auch selten. Aber der Hunter-Virus wird von Nagetieren übertragen, also unter anderem Ratten und Mäuse. Und zwar von dem Aerosol, was durch die Hinterlassenschaften von denen aufgeschleudert wird. Also angenommen, es gibt ein bisschen Mäuse- und Rattenkot irgendwo auf dem Boden. Du fegst es weg, putzt es weg, machst den Lappen in irgendwie einen Eimer vielleicht. Und dazwischen ist vielleicht so eine kleine Staubwolke. Du atmest es ein und dann hast du diesen Hunter-Virus, wenn du Pech hast. An sich ist es, wenn du komplett gesund bist, wohl sehr, sehr selten tödlich. Aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Also insofern, ja. Und da kam man dann eben ziemlich schnell jetzt drauf. Das hat dann auch Sheriff Adam Mendoza dem Albuquerque Journal gesagt. Die Symptome dieser Krankheit treten eben oft sehr plötzlich auf, mit hohem Fieber, Atemnot. Wenn es schlimm verläuft, dann letztendlich Organversagen. Und auch die Gerichtsmedizinerin hat dann nochmal gesagt, es war ein stiller, unbemerkter Tod, der vermutlich in nur wenigen Tagen zum vollständigen Versagen ihrer Lunge führte. Und das ist dann schon interessant, da sie ja nicht dement war, hätte sie ja ansonsten auch noch mal Hilfe rufen können. Also es ist ja nicht so, dass du sofort dieses Aerosol einatmest und dann tot umfällst. Aber es muss dann offensichtlich schon sehr schnell, sehr schlimm gewesen sein, der Verlauf. Und ich weiß nicht, wer selber schon mal Coronavirus hatte oder auch einen anderen Virus. Also wenn du hohes Fieber hast, bist du natürlich nicht mehr so ganz Herr deiner Sinne. Also es kann dann schon durchaus sein, dass sie dann einfach nicht mehr fähig war oder war ja jetzt offensichtlich auch so, Hilfe zu holen.
Aber man kennt es ja auch, wenn man krank ist, man denkt, man hat Fieber, man geht jetzt ins Bett und schläft sich aus und am nächsten Tag passt es schon wieder. Aber es kann dann eben durchaus sein, dass man dann nicht mehr aufwacht.
Genau, also ich habe durchaus auch eine Freundin, die dann wirklich auch im Coronavirus mit einer Lungenentzündung dann von ihren Eltern ins Krankenhaus gebracht wurde, weil sie selbst auch nichts mehr machen konnte. Also das kann auch jüngeren Menschen passieren. Ist natürlich sehr tragisch, aber kann einfach passieren.
Und der Tod seiner Frau war dann eigentlich auch das Todesurteil für Gene Hackman, oder? Weil er ja Alzheimer krank war.
Genau, das war dann eben das Problem. Er war dann nach dem Tod seiner Frau völlig hilflos, irrte in der Villa umher, hat auch dann nicht die Versuche gemacht, Hilfe zu holen. Was man schon festgestellt hat, dass er versucht hat, Nahrung für sich und die Hunde bereitzustellen und auch Wasser. Aber was jetzt die absolut neuesten Erkenntnisse sind, ist, dass er vielleicht gar nicht verstanden hat, dass seine Frau tot ist. Also, dass er wirklich schon so weit fortgeschritten Alzheimer hat, dass er das überhaupt nicht verstanden hat. Und er hat dann irgendwie versucht, halt zu überleben noch ein paar Tage. Und am 18. Februar leider starb er dann, wie die Auswertung seines Herzschrittmachers ergab.
Aber da fragt man sich doch schon, wie das sein kann. Ich meine, der hat Kinder. Haben die sich mal dazu geäußert, wie sie tagelang nichts von dem Zustand ihres Vaters haben mitbekommen können?
Also Tochter Leslie Hackman zeigte sich sehr erschüttert und sie hat dann auch ein Statement gegeben. Ich hätte nie gedacht, dass sie so sterben würden. Mein Vater war alt, aber Betsy war ja immer so gesund. Es bricht mir das Herz, dass sie so allein waren, sagte sie der Los Angeles Times. Und sie hat dann auch zugegeben, wir haben nicht oft gesprochen, aber ich wusste, dass er sich nicht einsam gefühlt hat. Er hatte schließlich Betsy. Was natürlich jetzt spekuliert wird, dass es durchaus, was auch nicht so selten ist, durch die neue Ehefrau eine Entfremdung stattgefunden hat zu den Kindern aus erster Ehe. Also das ist ja auch eine sehr häufige Sache. Und gerade in diesen Hollywood-Kreisen, wo jeder genug Geld hat, jeder eigene Häuser hat, weit weg voneinander wohnt, ist das dann auch nicht so ungewöhnlich, dass man wenig Kontakt bis gar keinen hat.
Man hat jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wie die beiden verstorben sind. Trotzdem ist der Ermittlungsfall ja noch nicht abgeschlossen und dieser Tod gibt immer noch Rätsel auf. Was beschäftigt die Ermittler noch?
Ja, also es ist jetzt quasi die Todesermittlung ist abgeschlossen. Also da hat jetzt auch der Sheriff Mendoza nochmal gesagt, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände handelt. Es war ein stilles Ende für einen großen Mann und seine treue Partnerin. Weil für die Polizei ist es ja immer ganz wichtig zu sehen, dass es eben kein Einfluss von außen war. Weil das gibt's ja auch ganz oft, dass alte Leute überfallen werden. Und dann könnte man ja auch versuchen, dass es wie ein natürlicher Tod aussieht. Aber es hat ja auch nichts gefehlt aus dem Haus. Also das war eben relativ schnell zu ermitteln. Also die Ermittlungen sind abgeschlossen. Aber natürlich versucht man jetzt noch ein bisschen mehr rauszufinden. Also sie haben jetzt aus der Villa noch Gegenstände beschlagnahmt. Neben persönlichen Dokumenten und Medikamenten fand man dort auch zwei auffällige grüne Handys. Und diese Telefone werden jetzt eben nochmal genauer unter die Lupe genommen. Unklar ist bislang, ob sie Hackman oder seiner Frau gehörten. Und da wird man jetzt einfach diese Handydaten auswerten. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich oder eigentlich hundertprozentig sicher, dass Hackman diese Handys nicht hätte bedienen können. Also das hätte wenn dann schon Betsy machen müssen. Was mich eigentlich am meisten wundert, also ich habe auch schon in der eigenen Familie ältere Leute gehabt, dass man nicht dann sowas wie einen Notfallknopf um den Hals trägt, wenn man so krank ist und dann eben da Hilfe rufen kann. Das wird es ja in den USA auch geben, dann irgendwelche Sozialstationen, die dann zu Hilfe eilen. Aber da war offensichtlich Betsy dann auch ein bisschen sehr eigen oder eigenwillig, dass sie einfach gedacht hat, das schafft sie alleine, sie macht es. Und was natürlich auch immer bei so prominenten Menschen ist, was wir ja immer wieder sehen, auch jetzt bei Michael Schumacher zum Beispiel, dass dann plötzlich Fotos angeboten werden, irgendwelchen Presseorganen. Und das war offensichtlich etwas, was eben sowohl Gene Hackman, solange er noch fit war geistig, als auch Betsy eben auf keinen Fall wollten, dass dann Bilder von dem alternden, komplett dementen Gene Hackman irgendwo auftauchen. In den USA ist ja auch die Presse noch grausamer als hier. Also da wird ja wirklich dann alles gedruckt und das würden wir ja niemals machen. Aber das war einfach dann natürlich die Angst, dass dann diese Legacy, das ist ja für Hollywood-Stars das Einzige oder das Allerwichtigste, dass ihre Legacy, ihr Erbe, ihr Vermächtnis so erhalten bleibt. Und dass dann eben nicht am Ende jeder diesen alten, völlig dementen, pflegebedürftigen Mann vor Augen hat, sondern halt den Gene Hackman von der Oscarbühne, von Erbarmungslos, als er sein Lebenswerk Golden Globe entgegengenommen hat. Und nicht dieses Häuflein Elend, was eben nun mal am Ende dann war, weil das ja doch wirklich auch nur ein paar Jahre so war und den Rest seines Lebens hat er eine grandiose Karriere gehabt. Da muss man ja auch wieder sagen, da ist ja Bruce Willis jetzt das Gegenbeispiel, wo die Familie ja komplett offen mit seiner Krankheit umgeht. Also weiß ich nicht, wie lange sie das machen. Im Moment ist er ja noch halbwegs fit, also dass man ihn noch fotografieren kann. Vielleicht hören sie das auch irgendwann auf.
Ja, man muss sagen, bei Bruce Willis bringt es ja auch einen Vorteil, dass man über seine Demenzdiagnose spricht, denn es macht auch aufmerksam darauf, dass es einem eben auch im jüngeren Alter erreichen kann und nicht erst, wenn man auch 80 ist. Aber ich kann auch verstehen, dass Gene Hackman und seine Frau für sich entschieden haben, sie wollen eher, dass er als Lex Luthor aus Superman in Erinnerung bleibt. So werde ich ihn auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Und wir werden auch auf jeden Fall noch die Entwicklungen dieses Falls weiterverfolgen, denn ich finde diese grünen Handys auch höchst ominös. Wir bleiben auf jeden Fall dran, liebe Anja. Und ich hoffe, du kommst bald wieder mit einem spannenden Fall, denn es ist immer sehr schön, dich hier zu haben.
Auf jeden Fall. Ich danke euch und es ist wirklich auch immer sehr schön, hier zu sein. Danke euch.
Werbung.
Stars und Sterne.
Eine Frau wagt aktuell einen Neustart. Unsere noch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will künftig beruflich erstmal kürzer treten, um mehr für ihre beiden Töchter da sein zu können. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie der Politikerin bei ihren neuen Plänen beistehen. Annalena Baerbock wurde am 15. Dezember 44 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Schütze. Und über Schützefrauen heißt es generell, sie sind echte Frohnaturen und immer optimistisch. Jeder Situation treten sie gelassen entgegen und aus Miseren wird einfach das Beste gemacht. Kein Wunder also, dass Annalena Baerbock auf die Frage, wie glücklich sie sich als Bundesaußenministerin fühle, immer wieder antwortete, ihr Glücksgefühl liege auf einer 0-10-Skala bei 8. Das möge zwar absurd klingen, weil es eigentlich so furchtbar sei in der Welt, aber die Krisen der Welt gehören zu den Herausforderungen ihres Jobs und den liebte die Grünpolitikerin über alles. Schließlich lässt sich die Schützefrau auch nicht ausbremsen, wenn es um ihre Ziele geht. Hat sie sich etwas in den Kopf gesetzt, schafft sie das auch. Doch nun ist es erstmal vorbei damit, ein Karriereziel nach dem nächsten zu jagen. Das enttäuschende Wahlergebnis der Grünen beendet nun erst einmal die Karriere von Annalena Baerbock. Ihren Traumjob muss sie aufgeben, sobald die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt und auch auf den grünen Fraktionssitz verzichtet sie. Aus persönlichen Gründen, wie sie sagt. Wie stehen nun die Sterne, während sie sich nach und nach aus der Spitzenpolitik zurückzieht? Merkur am Himmel der Schützen ist ein Zeichen dafür, dass sie ihrem Beziehungsleben in der zweiten Märzhälfte große Bedeutung beimessen. Dank ihrer feinfühligen Wahrnehmung können sie außerdem Angehörige unterstützen, die ihre Hilfe suchen. Und gerade für ihre Töchter möchte Annalena Baerbock ja jetzt da sein. Auch wenn sie nach der Hilfe ihrer Mutter nicht verlangen, werden sie sich bestimmt ganz empfänglich für ihre Zuwendung zeigen. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet, der Neumond im März lädt sie dazu ein, sanftmütig, einfühlsam und zärtlich zu sein. Auch wenn sie vom Vater ihrer Kinder nun frisch getrennt leben, Frau Baerbock, diese Eigenschaften lassen sich auch in Freundschaften einbringen. Und die sind jetzt besonders wichtig, denn auch sie könnten eines Tages mal bei ihnen Hilfe suchen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.